Kuchen. Kuchen bleibt immer gleich.
Hi Michael.
Hallo Sebastian.
Und hi alle da draußen, die das jetzt hören. Unsere erste Folge zu unserem Fallout Amazon Serien Deep Dive. Wir haben ja schon einige Folgen dieser Reihe, dieses Formats gemacht. Let's Dive Into. Wir haben uns da Resident Evil 4 sehr detailliert angeguckt oder machen das immer noch. Und Silent Hill 2 hat Michael auch eine eigene Reihe gerade. Und ihr kennt das hoffentlich schon, ne? Sehr tiefgehende Analysen, sehr genau schauen wir uns die einzelnen Details an. Und heute wollen wir das mal zum ersten Mal mit der Serie, also mit einer Serie, mit der Fallout-Serie versuchen. Und wir werden mal gucken, welche Details und welche Punkte wir gefunden haben, die es wert sind zu besprechen in dieser ersten Folge, die extrem lang ist. Die erste Folge der Fallout-Serie hat irgendwie, glaube ich, eine Stunde 20 Minuten oder sowas. Irre lang für so eine Serie, ne?
Viel Spaß, was wir da alles an Details herausfischen wollen. Ich finde es interessant, wenn wir es irgendwie kategorisieren, ne? Also vor allem an Merch-Objekten, der herumsteht, der anspielt, aber auch Handlungsbögen und Charakteren oder auch Konzepten, die halt einfach aus dem Fallout-Universum stammen. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß, dass wir das wahrscheinlich ab Folge 2, 3 viel, viel besser strukturieren, aber so wie Piloten halt sind, sind sie sehr abenteuerlich. Ich freue mich drauf.
Genau, wir müssen uns da jetzt wirklich erstmal ein bisschen reinarbeiten und gucken, wie wir das am besten machen. Aber auf jeden Fall können wir euch schon mal sagen, dass die erste Folge dieser Pilot hier quasi jetzt frei verfügbar für euch sein wird. Und wenn euch das gefällt oder wenn ihr zumindest sagt, das hat Potenzial, das kriegen die schon noch besser hin beim nächsten Mal, je nachdem, dann schaut gerne auf Steady vorbei, denn dort wird die Reihe in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen weitergehen, bis wir die komplette Serie durchhaben. Also wahrscheinlich 8 Folgen, sage ich jetzt mal, wird es davon geben insgesamt.
Würde ich auch sagen.
Genau, ich glaube, eine Folge pro Folge macht Sinn.
Ja.
Gut, wunderbar. Dann lass uns am besten gleich einsteigen, würde ich sagen, weil wir haben eventuell eben viel vor uns, weil die erste Folge eben wirklich Überlänge hat. Aber die erste Folge ist auch schon ziemlich gut, ne? Ich würde wirklich sagen, von dieser ganzen Serie ist die erste schon eigentlich das absolute Highlight.
Ja, sehe ich genauso. Also für den Einstieg halt wirklich gut, ne? Alle Charakter werden eingeführt. Wir haben Vorkriegszeit, wir haben Nachkriegszeit. Es ist einfach toll, in diesem Universum anzukommen und wie gut die das hinbekommen haben, ja.
Ja, absolut. Wir haben ja da in der ersten Szene gleich mal quasi einen Cowboy. Auffallenderweise, wie ich finde, zumindest in Voltec-Farben gekleidet. Gleich mal in dem typischen Blau und Gelb, das sich ja auch durch die ganze Fallout-Serie zieht, der quasi so in Zeitlupe so ein paar Lasso-Tricks auf einem Pferd vollführt. Und man sieht dann auch schon so ein paar Szenen von der Welt. Man sieht so Requisiten, die man schon aus den Spielen kennt. Wir sehen so die Radios, diese typischen Röhrenradios und so weiter und so fort. Und das stimmt schon mal ganz gut auf die Vorkriegszeit ein, ne? Alles ist so sehr farbenfroh, sehr intensiv. So dieser typische 2077er Stil aus den Fallout-Teilen, sehr stark angelehnt an die 30er, 40er Jahre. Schwarz-Weiß-Fernsehen und so weiter und so fort. Da ist alles drin, was man so erwartet aus dieser Vorkriegszeit der Fallout-Welt.
Ich finde es interessant, weil wir ja im Hintergrund Los Angeles sehen. Hilf mir auf die Sprünge. Wird das in irgendeinem Spiel mal thematisiert, diese Gegend, oder ist die absolut frisch?
Nee, die ist in Fallout 1 auf jeden Fall, wird die thematisiert. 2 schneidet die nur noch so leicht, die drücken da ein bisschen weiter nach oben. Aber Los Angeles ist im Fallout-Universum Boneyard. Also da leben Menschen in den Ruinen der Stadt einfach.
Ich finde es einfach nur so vom Look her finde ich es ganz cool, zumal wir in den Fallout-Spielen wirklich nur diese eine Szene von Fallout 4 haben, um das mal zu sehen. Deswegen, ich finde gerade dieser Anfang hat ultra gute Vibes. Wir merken auch, es ist halt der letzte Tag auf Erden, also der letzte Tag der Menschheit. Genau an diesem Tag werden die Bomben fallen. Man merkt auch in den ganzen Radioübertragungen oder Fernsehübertragungen, dass die Leute halt absolut verunsichert sind. Was sollen wir jetzt eigentlich noch machen? Der Wetterbote hat keine Ahnung, ob überhaupt noch das Wetter ankündigen darf. Und das wird halt alles von den Frauen vor allem, die da drin gerade Kuchen essen oder miteinander reden, wird das alles sehr relativ schnell abgewürgt und auch abgeschaltet. Also die wollen davon gar nichts hören.
Ja, genau. Das sind so diese Themen, wo die sagen, nee, komm, jetzt heute ist Kindergeburtstag, heute reden wir nicht über sowas Ernstes, jetzt machen wir hier wieder Cartoons an oder irgendwelche Grocknack der Barbar-Werbungen. Was auch in der ersten Szene schon ganz interessant auffällt, ist, dass dieser Cowboy, der auftritt, ne, wir kennen die Figur ja in dem Moment noch nicht, aber es wird über diesen Charakter geredet, du mit ihm geredet, und es wird so angedeutet, dass der so ein gefallener Star ist irgendwie. Der war wohl bekannt, aber jetzt ist er irgendwie dazu degradiert worden, hier sein Geld zu verdienen, indem er auf Kindergeburtstagen auftritt. Die Leute, ein paar davon, zwei so Väter, gucken ihn auch ein bisschen argwöhnisch an und nennen ihn quasi so einen Kommunisten, aber mein Geld hat er trotzdem genommen. Und ja, genau, da wird so ein Abstieg angedeutet, über den wir aber noch nichts wissen.
Vor allem aber auch die Szene, dass er quasi für die Fotos den Daumen hochhalten soll, und das wird erst in späteren Folgen relevant, aber das ist schon der erste Hinweis, dass wir es hier tatsächlich mit dem Charakter oder dem Schauspieler zu tun haben, der für den Vault Boy verantwortlich ist. Und das finde ich ultra interessant, weil wir wissen ja eigentlich zu sehr vielen in Fallout etwas, aber gerade diese Figur, die so omnipräsent ist, die war bisher eigentlich immer nur so ein leerer Schatten. Deswegen finde ich es sehr interessant, dass hier auf jeden Fall schon Hinweise gedroppt werden, dass das tatsächlich mal eine reale Figur war, und wir ja schon in anderen Videos oder in unserer Review gesagt haben, dass sich ja die Fallout-Serie definitiv vorgenommen hat, Kanon treu zu sein, beziehungsweise ja auch neuen Kanon zu etablieren, beziehungsweise fehlenden Kanon. Deswegen finde ich interessant, ne, wie diese Folge halt sehr gut darin ist, Dinge anzudeuten und Fragen zu eröffnen.
Genau. Also da wird zumindest stark schon angedeutet, eben mit dieser Daumenpose. Das war früher mal so sein Trademark, aber jetzt will er es nicht mehr machen. Er weigert sich auch, diesen Daumen hochzuheben. Und als er dann von seiner Tochter, die mit dabei ist, angesprochen wird auf diesen Daumen, erzählt er auch diesen alten Mythos, den man auch über den Vault Boy lange erzählt hat, dass dieser Daumen quasi benutzt wird, um den Abstand zu einer Atombombenexplosion zu messen. Und wenn der Pilz größer ist als der Daumen, dann ist man tot.
Finde ich interessant, weil sie ja dann sofort kurz danach auch die Gelegenheit dazu bekommt, das umzusetzen. Finde ich, ja. Es ist gerusht, aber es ist wirklich sehr, sehr, sehr ineinander fließend übergehend, weil sie auch eine der ersten Zeuginnen des Atomschlags in L.A. eben ist. Während die Kinder halt fröhlich grocknack der Barbar halt drinnen gucken, sie so ein bisschen ausgeschlossen ist, genauso wie der Cowboy, und dann sie allesamt von dieser Welle erwischt werden, was ich interessant finde, auch hier der Hausbewohner dann quasi auch schon in den Bunker flüchtet und andere Leute halt abwehrt, die anscheinend nicht mit reinkommen dürfen. Es ist absolutes Chaos, und diese Szene schlägt halt im wahrsten Sinne des Wortes sehr gut ein.
Ja, das ist so eine Szene, da braucht man schon ein bisschen Suspension of Disbelief. Ich finde die Szene auch sehr gut, aber dass quasi wirklich niemand in diesem Haus, das komplett aus Glas besteht, irgendwas von dieser Atombombenexplosion der ersten mitkriegt, und nur dieses kleine Mädchen, und dass den Vater dann auch erst darauf aufmerksam machen muss, ja, es ist ein bisschen fast-stretched.
Ja, vor allem, ne? So, das ist bestimmt nur Feuer, und du siehst halt wirklich in Millisekunden, wie diese Flamme halt immer gigantischer wird, ne? Und ja. Wir wissen, dass anscheinend beide Personen überlebt haben, nur da ist uns, glaube ich, Professor oder Jonathan Nolan wirklich oder Amazon Prime immer noch schuldig, wie das denn funktionieren soll, weil die reiten halt mit dem Pferd weg und werden auch von sämtlichen Druckwellen erwischt, weil es ja gar nicht aufhört, Atombomben zu hageln. Auf die Antwort bin ich sehr gespannt, und ich habe ja jetzt mittlerweile schon eine interessante Beziehung zu Antworten in dieser Serie, deswegen auf die bin ich sehr gespannt, und ich bin mir gespannt, ob sie für mich zufriedenstellend ist. Aber ja, aktuell haben wir sie noch nicht.
Ja, das stimmt. Ich fand, weißt du, die haben versucht, so ein bisschen das plausibel darzustellen, weil alle sitzen mit dem Rücken zu der Scheibe, die die Atombombenexplosion zeigen würde. Alle gucken auf den Fernseher. Es wird innen fotografiert, weswegen der helle Blitz nicht auffällt. Aber der Vater verlässt quasi mit dem Stück Kuchen für seine Tochter, dieser Cowboy, die Tür in Richtung diese Atombombenexplosion, der hätte das sehen müssen. Aber gut, okay, genau. Ja, bin auch sehr gespannt. Es wird auf jeden Fall so dargestellt, als ob quasi direkt neben denen, gerade am Schluss, dann kommen ja noch mehrere Atompilze, gerade die letzte ist quasi genau neben denen und die reiten auch noch quasi so eine serpentinen-spiralförmige Straße einen Berg runter. Die brauchen Stunden, bis die da unten sind. Neben ihnen Atombomben überall. Bin ich auch sehr gespannt, was da mit der Tochter und dem Pferd noch ist. Was mit dem Cowboy passiert, wissen wir ja. Mal gucken, ob Tochter und Pferd noch mal auftauchen. Vor allem ja, das
die
Pferd.
Haben wahrscheinlich einfach einen anderen Spielstand geladen.
Ja,
oder Schnellreise, ganz Schnellreise. Das ist interessant. Zählt eine Atombombenexplosion als Feinde in der Nähe oder FeindInnen?
Ja, wer weiß. Aber ich hab, seit ich Fallout 3 gespielt habe, immer Angst, wenn ich nachts nicht schlafen kann, dass Feinde in der Nähe sein könnten. Ja, okay. Gehen wir weiter zur nächsten Szene. Weil dann, nachdem eben, also die komplette Szene spielt ja im Grunde in Zeitlupe ab dem Moment, wo die Atombomben explodieren. Und dann kommt ein harter Cut in die Zukunft. Über 200 Jahre springt die Serie dann und wir betreten die Vault 33, die quasi maßgebliche Vault, die Anfangs-Vault für diese Fallout-Serie. Es hat ja fast jedes Fallout-Spiel, also zumindest 1, 3 und 4, ne? So viel sind es gar nicht, aber viele Fallout-Spiele starten ja immer in dieser einen Vault. Und hier haben wir eben jetzt die Vault 33 und wir sehen auch gleich unsere Hauptfigur Lucy, die sich scheinbar gerade in so einem Interview befindet über sich selbst, so ein Bewerbungsgespräch. Und das fand ich ganz lustig, weil auf eine gewisse Art und Weise fühlt sich das hier so ein bisschen an wie der Charakter-Editor, in dem wir uns gerade befinden. Ne, so das Special-System. Sie erzählt quasi über ihre Fähigkeiten, die sie hat und was sie kann und was sie nicht so gut kann. Und ihre Wissenschaftsskills sind sehr hoch und sie hat Nahkampf trainiert. Und sie kann aber auch schießen. Es werden so diese ganzen Perks werden quasi abgehakt, die Lucy kann.
Das erinnert mich so stark an den Anfang von Fallout 3. Ich finde auch die
gesamte
Story, genau. Die Story um sie herum finde ich sehr Fallout 3 konzentriert.
Total, gerade auch mit dem, was dann noch kommt. Aber das fand ich eben schon wirklich lustig. Ich habe mich auch sehr an diesen Goat-Test erinnert gefühlt. Sie ist aber sehr euphorisch, sehr glücklich. Ne? Sie teilt diese Informationen sehr gerne mit. Und auch das Komitee, diese drei Personen, denen sie die mitteilt, die scheinen sehr zuversichtlich zu sein. Und dann sieht man, dass sie ihre Genehmigung für eine Hochzeit kriegt. Sie wird also heiraten. Und sie redet auch drüber, dass ihre Reproduktionsorgane noch intakt sind. Also auch das scheinbar ein Punkt, der wichtig ist in dieser Vault. Und dann schneidet es eben auf eine Szene, wo die Hochzeit in einem großen Holo-Maisfeld gerade vorbereitet wird. Wir erfahren ein bisschen was über Lucy selber. Wir erfahren über ihre familiäre Situation. Sie hat keine Mutter mehr. Sie lebt mit ihrem Vater und ihrem Bruder alleine. Und ihr Bruder ist eher so ein bisschen der Außenseiter, der den ganzen Tag an seinem Pitboy Videospiele spielt und sich nicht wirklich am gemeinschaftlichen Leben in der Vault beteiligt, im Gegensatz zu ihr, die so die Musterbewohnerin ist.
Da habe ich gleich eine Frage, das finde ich nämlich interessant, weil wir haben jetzt natürlich schon sehr viele Vaults gesehen, aber könntest du dich an eine Vault erinnern, wo es tatsächlich so einen riesigen Gemeinschaftsraum gibt, eben mit einer holographischen Darstellung, dass es wie die Außenwelt aussieht? Weil ich kenne das halt mehr in diesem Metall-Look, dass es halt vor allem sehr krass auf Vault-Design angelegt ist.
Ja, also dieses Atrium, diesen großen Hauptraum, den gibt's schon öfter, aber dieser holographische Projektor, der ist schon ziemlich einzigartig. Das haben wirklich nur die bekommen. Die bauen ja auch indoor wirklich Mais an, die haben ja ein großes Feld und da ist so ein 3D-Hologramm-Projektor, der quasi so diesen Himmel und diese Berge in der Entfernung darstellt. Und man merkt schon, dass das entweder irgendwie Teil von irgendeinem skurrilen Experiment sein muss oder dass das wirklich vielleicht einfach so eine Luxus-Vault ist, die irgendwie schon ein bisschen fancy ausgestattet ist im Vergleich zu dem, was wir kennen. Aber unabhängig davon, von diesem sehr speziellen Raum, haben sie, finde ich, den Vault-Look in den Szenen wirklich absolut perfekt eingefangen. Also gerade auch so diese ganzen Gänge und das alles schon so ein bisschen toll. Rostig aussieht, aber halt trotzdem noch gut erhalten. Und auch die Vault-Anzüge, die ganzen Möbel, die Tassen, alle Requisiten, die Pitboys an den Händen. Also gerade Fallout 4 optisch, würde ich sagen, haben sie da fast 1:1 perfekt abgebildet im Grunde.
War ich auch sehr angetan. Ne? Das ist halt, du könntest fast jede Sekunde anhalten und wirklich dich immer von den Details berieseln lassen. Ich finde es zudem interessant, weil das ist, glaube ich, auch ein Unikum dass wir es hier tatsächlich mit so einer Triple-Vault-Anlage zu tun haben, weil ja quasi drei Vaults direkt nebeneinander liegen, 31, 32 und 33. Halte ich auch für ein Novum, solange du mich darin nicht korrigierst.
Ja, ja, total. Da war ich auch am Anfang total verwirrt, weil die öffnen ja dann, nachdem Lucy ihr Hochzeitskleid angezogen hat, die Vault-Tür zur Vault 32. Also da gibt's eine direkte Verbindung zwischen diesen beiden Vaults und sowas hatten wir bisher noch nicht. Und da kommt dann eben so dieser Bräutigam von Lucy durch und die beiden haben sich davor noch nie gesehen. Also hier handelt es sich wirklich um zwei getrennte Populationen, die nur zusammenkommen, um wahrscheinlich Inzucht zu verhindern, weil das würde auch noch thematisiert, weil sie ja irgendwie mit ihrem Cousin redet, der in sie verliebt ist und sie sagt dann, naja, so als Jugendliche ein bisschen mit dem Cousin rummachen ist ja nochmal was anderes, aber wir können nicht heiraten, weil das ist nicht gut für den Genpool. Und ja, da kommt schon, also das passt halt perfekt zu so einer Vault-Tech-Vault-Atmosphäre. Das finde ich auch eine sehr schöne Darstellung. Was ja auch ein Problem ist, wenn man logisch drüber nachdenkt, wenn man irgendwie 100 Leute für 200 Jahre in so einen Container steckt, ist es irgendwann mit genetischer Vielfalt wirklich nicht mehr so gut. Ja.
Ja, auch interessant, ne? Das macht die Serie halt gern, dass sie halt auch mal Fragen beantwortet, die wir uns permanent stellen und auch mal neue Sachen zeigt. Finde ich auch interessant, weil mal Jonathan Nolan meinte, er hat Panik oder er hatte Angst gehabt, halt irgendeine bereits bestehende Geschichte zu wiederholen, dass die Fans dann enttäuscht werden. Ergo hatte sich dafür entschieden, weil man sowieso nicht jedem recht machen kann. Er möchte seine komplett eigene Geschichte erzählen. Und das ist jetzt auch von der Szene von dem Kindergeburtstag bis zur Vault, wie das alles vorgestellt wird. Das ist ein super cooler Aufguss. Und wir kennen es eigentlich, aber es ist trotzdem so eine ganz eigenständige Geschichte und dass wir halt wissen wollen, wie das Leben von Vault 33 halt auch weitergeht.
Sehr lustig fand ich noch in der Szene, als die quasi den Bräutigam abholen von dem Verbindungstor, dass da auch so ein Priester in so einer Vault-Tech-Priesterrobe mit dabei ist, ne? Alle haben ihre Jumpsuits und dann ist da dieser eine Kerl, der hat quasi auch so diesen blauen Jumpsuit, aber eben so robenartig und so ein gelbes Tuch drum und da, wo eigentlich ein Kreuz sein müsste, ist das Vault-Tech-Logo und irgendwie fand ich das einen total schönen Touch, dass die hier so einen Vault-Tech-Priester-Style noch irgendwie dazu gemacht haben für die Zeremonie. Das fand ich sehr lustig und sehr passend auch.
Finde ich vor allem, ich glaube, wir sind, glaube ich, nur einer Hochzeit bisher, glaube ich, beigewohnt, nämlich in Fallout 3 in Rivet City auf dem Schiff, glaube ich. Das ist keine richtige Quest, das kann man nur nebenbei auslösen.
Ja, aber das ist ja keine Vault-Hochzeit, ne? Aber ja.
Es ist quasi eine Schiff-Vault.
Ja. Ja, genau, dann treffen die eben mit den Bräutigern und da der super sexy ist, sind alle sehr angetan von dem und dann geht's zum großen Fest in diesem Maisfeld mit diesem holographischen Projektor und alle essen und da fällt einem schon auf, dass da ein paar Sachen ein bisschen komisch sind. Ich habe mir da schon ein paar Fragen gestellt, aber hab's ehrlich gesagt noch nicht so hundertprozentig verstanden, weil man sieht schon, dass sich quasi diese Vault 32 Leute, die benehmen sich ein bisschen komisch, die haben nicht so die besten Tischmanieren, die sind sehr stark tätowiert und haben komische Narben überall und ich habe mir so gedacht, okay, das ist jetzt bestimmt irgendwie sowas, dass in Vault 33 alles ganz rosig und toll ist und währenddessen haben die in Vault 32 ein ganz schreckliches Leben und das ist so das Experiment, wenn man die dann aufeinander führt, immer wieder mal, was dann passiert, aber ganz so war es dann eben nicht. Lucy und ihr neuer Bräutigam verlassen dann die Hochzeit ja relativ schnell und gehen auf ihr Zimmer und da haben sie dann auch sehr schnell Sex und dann hört man aber während der Sexszene, was ich sehr cool finde, im Hintergrund schon die ganze Zeit so Schüsse, so Geräusche, so Poltern. Es ist aber sehr subtil, aber als ich mir das privat daheim jetzt nochmal angeguckt habe, habe ich es nämlich gar nicht gehört, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich es im Kino bei der Premiere gehört habe und dann habe ich es mir nochmal mit Kopfhörern angehört und man hört wirklich schon währenddessen oder so gegen Ende zumindest so ein bisschen laute Geräusche, die man aber noch gar nicht so richtig zuordnen kann und das finde ich so vom Stil her sehr cool gemacht und dann werden die Schüsse und auch die Schreie lauter und Lucy realisiert und dann wird schon langsam die Situation erst so klar, aber dieser Übergang, den fand ich echt schön.
Ja, vor allem, das ist halt wirklich, also die Serie lässt überhaupt nichts anbrennen, ne? Und es geht relativ sehr schnell zur Sache. Deswegen finde ich es interessant, dass hier auch sofort schon ein Vault-Überfall durch Raider, also wir haben neben Vault-BewohnerInnen haben wir quasi auch eine andere interessante Fraktion, nämlich im Fallout-Universum, die Raider, die irgendwie wirklich immer so richtig krasse Leute sind, tätowiert bis allem. Also die sind kostümtechnisch sehr gut wiedergegeben, auch wenn wir sie, ich glaube, wir sehen zwar in der Serie ab und zu Raider, aber hier sehen wir natürlich Raider in Tarnung und ich finde es sehr interessant, dass er halt auch sagt, bevor er sie angreift, also ihr neuer Mann Lucy angreift, das war der beste Tag meines Lebens und ich finde, das war so Raider, wie ich sie mir eben in Fallout vorstelle, wunderbar.
Ja, das fand ich auch wirklich gut, weil wenn man da draußen im Ödland aufgewachsen ist und da draußen im Ödland lebt, dann ist halt jeder Tag die absolute Hölle, was die Serie auch später noch ganz schön zeigt. Und dann ist einfach mal ein Tag irgendwo in der sicheren Umgebung was essen, halt einfach schon der absolut beste Tag ever. Das kann man, also das passt eben auch sehr gut und ist ein sehr, sehr cooler, ich glaube, so ziemlich der einzige, ich glaube, der hat zwei Sätze in der ganzen Serie, der Kerl. Aber ja, genau, ist ein guter letzter Satz.
Ich finde ja. diesen gesamten Überfall musikalisch in Zeitlupe, das finde ich alles unglaublich cool. Vor allem, man weiß nicht wirklich, wer gewinnt den jetzt eigentlich. Sieht sehr schlecht für die VoltbewohnerInnen aus und gleichzeitig dreht es sich dann auch wieder. Und ich finde es sehr cool, dass auch Lucy das allererste Mal in Kampfmontur schlüpft, obwohl ich jetzt den gesamten Kampf gegen ihren frisch gebackenen Mal und die gleichzeitige Scheidung jetzt übersprungen habe, aber auch das ist unglaublich spannend.
Ich finde den Kampf von ihr gegen ihren frisch gebackenen Raider-Ehemann eigentlich auch wirklich cool inszeniert, auch von der Choreografie her, weil ganz oft, wenn in so Filmen versucht wird, dass man so eine starke Frau darstellt, dann werden der so fast schon übertrieben übernatürliche Kräfte gegeben und dann verprügeln die irgendwelche 3 Meter großen Bodybuilder halt einfach mit normalen Faustschlägen und man denkt sich so, naja, das ist halt rein physikalisch jetzt nicht super realistisch und das vermeidet der Kampf. Lucy hat Kampftraining, Nahkampftraining, das sieht man und sie kann sich auch gegen den zur Wehr setzen, aber eben nicht, weil sie so super krass und übermächtig stark ist, sondern weil sie halt einfach die Skills hat und die Moves hat und auch am Schluss dann relativ verzweifelt im Endeffekt mit einem Glaskrug, der rumsteht, ihn erst den über den Kopf schlägt und dann aber mit den Scherben nochmal so durchs Gesicht zieht.
Oh,
und das ist
Gore,
alles relativ plausibel,
so
finde ich.
In dieser Serie. Also wenn es irgendwie um Verletzungen geht, sowas soll man eigentlich nicht ästhetisch finden, aber sie stellen das schon echt gut dar. Und es passt halt auch zu Fallout. Und es war für mich so eine der ersten Szenen, wo ich dachte, wie mutig wird diese Serie sein? Und sie antwortet mit ja.
Ja. Schön. Und das fand ich eben auch sehr lustig, weil es passt eben auch sehr gut zu dieser Figur der Lucy, weil einerseits, dass sie gerade diesem Raider dieses Glasgefäß durchs Gesicht gezogen hat, das beschäftigt sie nicht sehr stark, also sie hat kein Problem damit, grundsätzlich zur Not Menschen zu töten oder zu entstellen, das ist okay, aber sie will es natürlich vermeiden, weil in dieser Vault ist man moralisch einfach ein bisschen integer und deswegen fand ich so lustig, als sie in diese Armory geht, in diese Waffenkammer, die schon offen steht und dann kommt sie da wieder raus, eben mit so einem Ledergürtel und sowas gerüstet für den Kampf, aber sie hat eben nur eine Pistole mit Betäubungspfeilen. Sie hat sich nicht die MGs geholt, nicht die Pistolen, sondern eben die Waffe, die die Leute nur bewusstlos tranquilized. Und das fand ich einen netten Kniff, vor allem, weil daraufhin, glaube ich, so ziemlich alle sterben, die sie anschießt. Weil der erste wird ohnmächtig und fällt übers Geländer 2 Meter nach unten und dem anderen schießt sie ins Auge und so weiter. Also alles sehr unangenehm. Und wie gesagt, in der Szene platzen Köpfe und ne, das ist wirklich Gore ohne Ende.
Leute werden zerfetzt, also, irgendjemand bekommt eine Gabel ins Auge gerammt. Das ist, dieser Kampf ist wirklich sehr gut choreografiert und das ist ein schönes, ja, das ist wirklich sehr widerlich.
Und auch hier ähnlich wie bei den Atombomben, alles komplett in Zeitlupe. Der ganze Kampf im Grunde ist nur in Zeitlupe. Aber ja, ist schon gut gemacht, finde ich auch.
Ich habe so richtige The Walking Dead Vibes an der Stelle, weil auch vor allem die letztendlich gewinnt, also sie können sich zwar zur Wehr setzen, aber letztendlich wird dieser Vault 33 von Medova und ihrer Gang angegriffen. Um Medova gibt's dieses riesen Mysterium, aber dieses, anstatt Leute nur anzugreifen, aber sie auch vor irgendwelche bestialischen Entscheidungen zu stellen, das kenne ich vor allem von halt Anführenden aus The Walking Dead. Ich muss ja vor allem an Negan denken, die Szene hatte wirklich für mich krasse Walking Dead Vibes.
Ich finde es noch ganz interessant zu sagen, dass noch vor diesem Kampf so eine kurze Szene mit drin ist, wo der kleine Bruder von Lucy, oder ich weiß gar nicht, ist es der ältere Bruder, der kleine, der körperlich kleinere Bruder auf jeden Fall, dass der sich so ein bisschen von der Hochzeitsgemeinschaft löst und die Vault 32 durchsucht. Die Tür steht immer noch offen, ne, und er schlendert so ein bisschen rum. Und man merkt schon, irgendwie ist es ein bisschen weird, weil alles ist dunkel und das Maisfeld ist tot. Und dann findet er eben eine schwer verwesende Leiche. Und als er zurückrennt, eskaliert aber schon alles. Und das hat nochmal für mich so ein bisschen den Eindruck verstärkt von, okay, in Vault 32 muss irgendwas super Krasses passiert sein. Und dass das dann Raider sind und gar nicht die, die eigentlich wirklich in der Vault gewohnt haben, war dann für mich erstmal so ein okay, dann was ist dann wirklich in dieser Vault passiert? Ne? Die Vault hat dann noch eine Geschichte, die uns hier aber noch nicht erzählt wurde. Da wird quasi gleich nochmal so ein Mystery-Fass aufgemacht in der Szene.
Das finde ich aber, ne? Man merkt so ein bisschen, also auch dieses Quest-Design ist auch in dieser Serie drin. Wir werden das später merken, dass quasi auch Figuren wie unterschiedliche Spieldurchläufe aussehen. Und auch hier, ne, man stolpert in eine Quest nach der anderen und das sind quasi Mysterien, die wie Quests über die Serie irgendwann aufgelöst werden oder eben nicht. Auch hier muss ich loben, das mag ich tatsächlich an Fallout lieber als an Skyrim, weil Fallout es tatsächlich auch schafft, durch das Environmental Storytelling halt auch durch die Toten, durch die Leichen, durch die Zerstörung eine Geschichte zu erzählen, was hier passiert ist. Und das merkst du vor allem in Vault 32 durch die Leute, die sich da entweder gegenseitig getötet haben oder selbst umgebracht haben. Also Vault 32 ist schon jetzt eine Vault, die ich auch in einem Spiel gerne erkundet hätte. Du bist gemutet, glaube ich.
Oh, und schön ist natürlich dann auch so ein bisschen fanservice-mäßig, dass Lucy in dem Kampf gegen ihren Ehemann ein Messer in den Bauch kriegt. Und nachdem der dann quasi abgewehrt ist, geht sie erstmal zu ihrem Verbandskasten und holt sich ein Stimpack aus dem Verband, ne, und heilt sich damit erstmal. Weil gibt's halt in der Welt, also cool.
Ich find's interessant, weil es auch so oft, also das ist ja, das Ding hat ja mehr Präsenz als der Vault Boy. Ich mich gefragt habe, wir nehmen es zwar im Fallout-Universum immer ein und sehen auch gar nicht, wie das genau funktioniert, aber das scheint ja wirklich irgendwie sehr schnell regenerierendes Adrenalinspritze zu sein. Also das Teil, was das Teil alles kurieren kann, bin ich sehr beeindruckt drüber.
Ja, ja, ist halt diese Heilungs-Videospiel-Magie. Ich meine, weißt du, in den Videospielen essen auch unsere Hauptfiguren einfach nur, um Schusswunden zu heilen. Also keine Ahnung, da hat man Stimpaks auch nicht so wirklich in Frage gestellt. Aber die Serie bestätigt jetzt im Grunde, es ist wirklich diese Schnellheilungsmagie halt einfach und fertig. Man sieht ja auch noch so eine kurze Szene, in der sich ein Raider noch Chat reinpfeift, ne? Auch nur, wenn man die Fallout-Spiele kennt, bedeutet die Szene irgendwas für einen. Aber ja. Genau, das ist halt voller Referenzen und voller Easter Eggs und funktioniert aber eben auch einfach als gute Action-Szene.
Ich finde es interessant, dass mit Dover quasi dann Hank, also den Vater von Lucy, dann entscheiden lässt, ob er sie rettet oder die überlebenden Vault-BewohnerInnen, wobei letztendlich da nicht unbedingt irgendjemand sterben muss. Aber
nee, mega weird.
Mega weird, ne? Also er wird halt vor die Wahl gestellt, wer überlebt wird, aber so oder so wird er halt entführt, womit wir dann das nächste Mysterium haben. Aber ja, dieser
und,
Abschluss
und so oder so krass. Ja. Und so oder so überleben sowieso alle. Es ist gar keine echte Entscheidung, weil auch die anderen dürfen dann gehen, aber ja, okay.
Es geht halt, glaube ich, um diese Bombe. Die wollen halt irgendwie einfach den Zugang zu, ich kann es gar nicht richtig sagen, welchen Zugang die da richtig sprengen, weil der kleine Bruder von Lucy nachhinein ja sowieso wieder in die Vault 32 kommt. Also keine Ahnung, welcher Ausgang das wirklich ist, aber ja.
Doch, also die sprengen quasi den Verbindungsgang zwischen Vault 33 und 32, damit denen nicht direkt jemand folgen kann. Aber wie wir später noch erfahren, gibt es sowieso noch einen separaten Ausgang aus der Vault 33 und der Cousin von Lucy und ihr kleiner Bruder räumen dann den Durchgang auch relativ schnell wieder frei. Also, aber gut, es war halt so ein kleines Ablenkungsmanöver mal schnell. Finde ich, aber wie gesagt, dabei wurde eben niemand verletzt. Also diese Wahl, wer jetzt überlebt, die eigene Tochter oder diese gefangenen Leute da, das ist gar keine Wahl, weil niemandem passiert irgendwas. Diese Raider-Anführerin sagt ja dann zu den Leuten, die da gefangen sind, nachdem der Vater natürlich seine Tochter in diesen sicheren Raum einsperrt, so, okay, und jetzt geht aber zurück in die Vault, weil ich spreng das hier und sonst passiert euch noch was, ne? Also die gibt denen ja sogar nicht die Möglichkeit und fordert die dazu auf, dass die sich jetzt in Sicherheit bringen.
Okay. Super weirde Szene. Aber man merkt schon, der Ton ist halt hart, ne? Also der Humor stimmt, aber die Gewalt stimmt auf jeden Fall. Das ist eine super ambivalente Serie, genauso wie es im Fallout-Kosmos ist. Und mit diesem ersten Kapitel, das wird ja tatsächlich noch in der ersten Folge, werden die unterschiedlichen Figuren noch mit so kurzen Titeln eingeblendet. Der Maximus, Lucy, der Ghoul, finde ich super gemacht. Womit dieses Kapitel schon schließt und wir dann zum nächsten übergehen.
Genau. Dann erscheint eben, wie du schon gesagt hast, auf dem Bildschirm ganz groß Maximus. Und dann geht's weiter zur stählernen Bruderschaft. Hast du sofort verstanden, dass wir jetzt bei der stählernen Bruderschaft sind? Weil für mich war es schon der Name, der ganz klar halt einfach so heißen. Also wenn nicht die Legion, dann die stählerne Bruderschaft. Sonst hat niemand so lateinische Namen in dem Universum.
Boah, ich habe, da ich die Folge jetzt zweimal schon gesehen habe, ich glaube spätestens beim Schiff wusste ich es, aber ich wusste es auch irgendwie schon vorher. Wie bist bist du jetzt als Fallout-Experte, bist du damit zufrieden, wie das dargestellt wird? Weil das sieht ja eher nach einem Militärcamp aus und ich mir die Bruderschaft immer entweder unterirdisch oder halt in solchen gigantischen Zitadellen vorgestellt habe. Und das jetzt schon wieder eher rückschrittig ist für eine dunkle Bruderschaft, sorry, für eine stählerne Bruderschaft.
Ja, ich finde das ganz witzig, weil im Grunde ist ja die stählerne Bruderschaft, also die wird wirklich einfach in jedem Fallout-Teil wieder komplett anders dargestellt. Da haben wir im ersten Teil eher so ein bisschen diesen fast schon Warhammer-mäßigen pseudo-religiösen Kult um die Technologie herum mit einem sehr stark militärischen Sektor, weil es ja auch eine paramilitärische Organisation war ursprünglich. Im dritten Teil haben wir dann wirklich eine sehr militärisch strukturierte Fraktion, die aber sehr menschenfreundlich ist quasi und nur das Beste will. Und dann haben wir wirklich im vierten Teil schon diese faschistisch motivierte Belagerungsmacht, die irgendwie Kindersoldaten einsetzt und Abgaben von den örtlichen Landwirtschaftsdörfern verlangt,
korrekt,
die sie besetzt, feindlich und so weiter und so fort. Na, es ist wirklich eine sehr unterschiedliche Darstellung in jedem Teil und im Grunde vereint die Serie so ein bisschen alles, aber das passt ganz gut in die Fallout-Lore, weil wirklich die Fallout 4 stählerne Bruderschaft, die scheinbar jetzt in dieser Welt, in der wir uns befinden, der dominierende Zweig der Bruderschaft geworden ist, und das passt auch lore-technisch, so ein bisschen den Laden übernommen hat. Und wir haben zwar sehr stark diese religiösen Strukturen noch, die wir eben in Fallout 1 sehen, wir haben aber auch sehr stark diesen militärischen Part, den wir in Fallout 4 sehen, und auch in Fallout 4 die stählerne Bruderschaft hat ja eben auch sehr junge Menschen rekrutiert und die eben zu Knappen gemacht für ihre Ritter, und genau das sehen wir in der Serie. Also das haben die gut eingefangen und haben es gut geschafft, diese verschiedenen Darstellungen alle sehr gut zu vereinen. Das ist eine sehr originalgetreue stählerne Bruderschaft in der Hierarchie und so, aber mit dem Rekrutieren und dem Ausbilden ist es eine sehr neue, und beides funktioniert parallel ganz gut in der Serie.
Ich finde es interessant dafür, dass die erste Folge so viele verschiedene Figuren einführt, aber auch gleichzeitig super diese Figuren auch in ihren jeweiligen Welten darstellt. Und Lucys Welt ist halt absolut naiv, die dann halt überrannt wird. Und Maximus' Welt ist halt absolut hart. Der wird halt aus Spaß, wird er halt verprügelt. Der wird im Unterricht zusammengeschlagen, wenn er halt Old Tech nicht sofort erkennt. Es gibt dieses Aufsehen zu Leuten, die halt in Power-Rüstungen rumlaufen dürfen. Ich finde den Ton halt sehr stark. Ich finde auch vor allem hier, das spart ja auch nicht an Ekel, weil dieser arme Maximus halt oft dazu verdonnert wird, Latrinendienst zu leisten. Also ja, sein Leben ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes in diesem Lager absolute Scheiße. Und ich verstehe auch, warum er von einem besseren Leben halt träumt. Zumal wir ja auch Einblicke kriegen, Rückblicke, dass er als Kind halt auch immer schon sehr begeistert von der Bruderschaft war, in die er dann aufgenommen worden ist.
Ja, genau. Es ist halt wirklich alles so dieses ganz typische amerikanische Army Camp, ne? Aber es fällt halt schon in den ersten Bildern, die man sieht, auf, dass erstens alles sehr zerstört und heruntergekommen ist, logischerweise, aber dass eben auch sehr viele Kinder auf diesem Militärgelände sind. Nicht nur so junge Männer wie jetzt dieser Maximus, der wahrscheinlich so in seinen Anfang 20ern sein würde oder sowas, sondern eben auch wirklich kleine Kinder, die irgendwo auf Aussichtstürmen sitzen und sich Zigaretten teilen. Also wir haben hier schon auch eine sehr dystopische Weiterentwicklung des ehemaligen US-Militärs, das wir hier sehen, das eben wirklich sie so jung wie möglich rekrutiert und schon in diese Struktur hineinzwängt, in diese sehr gewalttätige Struktur auch.
Hast du anhand der Schiffe erkannt, dass das nach Fallout 4 spielt? Weil die kenne ich tatsächlich nur aus Fallout 4.
Also es gab schon Vertibirds in Fallout 2, aber die Vertibirds sind ein Kapitel für sich, das ist sehr kompliziert, weil eigentlich sind das quasi, also ganz kurz zusammengefasst, dürften die in Fallout 4 eigentlich gar nicht existieren, weil das waren Vorkriegsprototypen, die nur die Enklave in Fallout 2 fertig entwickelt hat, und in Fallout 3 sieht man im Museum einstehen und da wird nochmal bestätigt, dass das ein Vorkriegsprototyp ist, und in Fallout 4 sind die plötzlich überall. Also hier hat Fallout 4 einen sehr großen Lorebruch begangen durch die ganzen Vertibirds, aber durch durch die Priden, dieses große Luftschiff und die Bertie Bird Armada, erfährt man dann schon ziemlich früh, die treffen ja dann quasi ein, während Maximus im Unterricht ist, erfährt man schon recht früh, dass das jetzt quasi hier die Streitmacht aus dem Commonwealth, aus Fallout 4 sein muss, die hier anscheinend zurückgekommen sind an die Westküste. Und man hört dann später auch noch, als die ihre Befehle kriegen, also der Grund, warum die Priden überhaupt gekommen ist, dass die höchsten Gelehrten aus dem Commonwealth diesen Befehl zu uns geschickt haben. Also das zeigt nicht nur, dass im Commonwealth die Stählerne Bruderschaft noch vorhanden ist, was bedeutet, die müssen Fallout 4 gewonnen haben, sondern das zeigt auch, dass da vielleicht sogar der neue Hauptsitz dieser Stählernen Bruderschaft ist.
Ich finde es interessant, dass noch diese Technik, dass quasi auch ein wie sagt man, ein Gesuchsbild übermittelt wird und das wird so, diese Person, die das dekodieren muss, muss das so Tetris-artig in einem Dokument halt Pünktchen für Pünktchen festhalten. Auch das ist ein super schönes Detail.
Ja, das stimmt. Das fand ich auch sehr witzig. Das fand ich auch sehr cool. Ja, und unter anderem erfahren wir dann, dass die eben nicht nur da sind, um diesen Auftrag weiterzugeben, sondern um einen neuen Knappen, einen neuen Squire zu rekrutieren für einen der Ritter. Die Ritter dürfen quasi diese T-60-Power-Rüstung tragen und die Knappen sind so die Laufburschen oder auch Laufmädchen oder so für diese Ritter und Ritterinnen.
Ist das Kanon? Also ich habe sie in Teilen noch nie gesehen, dass eine Powerrüstung oder dass ein Ritter mit einem Knappen rumläuft.
Im Fallout 4 wird das so etabliert. Diese Ränge gab es tatsächlich schon früher. Also das Rangsystem der Original-Brotherhood aus Fallout 1 ist super komplex. Da gibt es quasi die Gelehrten und der militärische Zweig sind komplett getrennt voneinander. Und jeder dieser Zweige hat super viele Ränge und Hierarchien. Das wurde in Fallout 4 ganz stark vereinfacht. Aber da ist das so, dass es eben diese Knappen gibt, die so die Drecksarbeit machen. Und die Ritter sind dann quasi in den Powerrüstungen und die Paladine sind quasi die Anführer von Ritter-Squad so ungefähr.
Fand ich auf jeden Fall sehr eindrucksvoll, vor allem auch die erste Sichtung einer dieser Power-Rüstungen oder dieser Ritter. Also ja, fand ich sehr cool.
Ja, ich fand es auch sehr schön, weil hier haben wir die erste Szene, wo diese Power-Rüstungen in CGI dargestellt werden. Und da sehen die wirklich scheiße aus, muss ich sagen. Aber wir sehen zum Glück auch wirklich plastische Modelle davon. Und die sind sehr schön dargestellt. Die sind sehr originalgetreu dargestellt. Und wenn dann die Schauspieler in dieser Power-Rüstung drinstecken, sieht das wirklich ein bisschen komisch aus, ne? Es ist irgendwie so unbeholfen teilweise und weird, aber genau so habe ich mir das immer vorgestellt. Also das passt eigentlich wunderbar. Finde ich sehr schön, dass die da wirklich physikalische Power-Rüstungen nachgebaut haben, die auch wirklich sehr gut aussehen und sehr coole Kostüme sind, sehr coole Cosplays quasi und nicht nur auf CGI gesetzt haben. Das war definitiv eine gute Entscheidung.
Wir erfahren ja dann auch, dass wenn er es sich gewünscht hat, Maximus sich gewünscht hat, dass er zum Knappen wird, dass sein Kumpel, sein Kollege, dann da tatsächlich zu einem Knappen halt wird und am darauffolgenden Tag dieser Kumpel oder dieser Bekannte in seine Stiefel schlüpft und sich dann den Fuß mit einer Rasierklinge zerlegt, was auch wiederum neues, also könnte auch fast wieder eine eigene Quest sein. Wer war das eigentlich letztendlich? Und Maximus, obwohl er der Freund dieser Person ist, wird dann halt eben sofort verdächtigt. Auch hier diese erste Folge hat überhaupt keinen, lässt nichts anbrennen, es geht wirklich strikt in die Handlung rein, das ist ein absolutes Fest.
Ja, es wird ja nicht nur von, also er wird ja nicht nur jetzt dann von der Stählernen Bruderschaft verdächtigt und auch verhört, ob er das war mit der Rasierklinge, sondern die Serie legt es ja auch für uns relativ nahe, weil dieser Knappe, dieser Freund, der da rekrutiert wurde für den Knappen, war ja so der einzige Freund von Maximus, ne? Alle verprügeln ihn am Anfang und dann kommt der andere und sagt so, hey, hier, das Fleisch ist schwach, aber Stahl ist unnachgiebig oder sowas in der Art. Und ist so seine einzige Bezugsperson und jetzt wird diese Bezugsperson zum Knappen und somit ist Maximus quasi ab jetzt alleine, das ist so seine Aussicht, alleine unter Feinden, wenn man so will, und gleichzeitig erfüllt sich natürlich sein eigener Traum, ein Knappe zu werden für diese andere Person und man sieht dann auch die Szene, wie er nachts eben die Latrinen sauber macht und dabei sehr wütend wird und so einen Klodeckel abreißt und schreit. Und ja, es wird nie beantwortet, also in der ersten Folge definitiv nicht. Und es wird aber schon nahegelegt, dass es vielleicht wirklich hier unsere Hauptfigur Maximus war, die hier ihren besten Freund so krass sabotiert hat.
Es ist ihm zuzutrauen. Ich finde es wirklich faszinierend, dass sie es so nicht auflösen. Es ist halt anscheinend von Handlungen, die er später begeht, ist es irgendwie sehr naheliegend. Und nochmal, wie Latrinen hier dargestellt werden, ist es absolut widerlich. Also super toller Kontrast von der sauberen Vault bis hin zur ekelhaften Oberwelt. Allgemein ist diese obere Welt, wenn ich nicht plötzlich irgendwo Dschungelpflanzen oder Bäume stehen sehe, was ich ein bisschen unrealistisch halte, ist es diese Oberwelt, und dafür, dass wir nicht so viel davon sehen, wunderbar dargestellt.
Ja, ja, total. Das ist schon sehr cool gemacht. Genau, er kommt dann quasi noch in dieses Verhör, aber ich glaube, dann wechselt noch, bevor das Verhör kommt, wenn ich mir das richtig aufgeschrieben habe, schon wieder zurück in die Vault. Denn hier sehen wir jetzt in einer relativ witzigen kurzen Szene, finde ich, die Reparaturarbeiten von dem Raider-Angriff. Der wurde jetzt erfolgreich abgewehrt und alle gehen wieder so zurück zur Normalität, so zur Tagesordnung. Und die Wände mit den Blutspritzern werden mit der grauen Voltec-Wandfarbe überstrichen. Und man sieht dann auch so eine Szene, wo quasi so ein blutverschmiertes Plakat, so ein Poster abgenommen wird. Und daneben sind die Blutspritzer noch an der Wand, aber dann wird einfach das frische Plakat, genau das gleiche, in schön wieder hingehangen. Und alle räumen so auf und alles ist wieder so, jetzt wird erstmal die Vault wieder, ne? Einschusslöcher werden überspachtelt. Das fand ich irgendwie sehr nett.
Ich finde es interessant, wie resistent, wie stark deren Resilienz ist, wie schnell die wieder ihr altes Schema zurückkehren können. Genau, und Lucy halt tatsächlich keinen Bock hat, da zu bleiben, weil für sie hat diese Mainquest bekommen. Sie will jetzt endlich ihren Vater retten, der entführt worden ist. Wie gesagt, das erinnert mich sehr stark an Fallout 3, wobei er hier entführt worden ist und Fallout 3 er selbst geht. Und aber auch ihre Bitte darum, dass man dem Vater folgt, halt vom Rat abgelehnt wird. Aber ich finde auch, wie die sich verhalten und dass halt, es gibt keine schlechten Ideen, aber nein, dein Antrag wurde abgelehnt, Lucy, sei bitte nicht böse. Es ist vollkommen verständlich, dass sie ihm hinterherlaufen will.
Ja, ich finde diese Darstellung auch so schön, weil das diesen Kontrast zwischen dieser absolut gesetzlosen und krassen Welt da draußen, von der wir jetzt bei der Brotherhood of Steel sogar noch einen relativ zivilisierten Ausschnitt gesehen haben, aber das war schon heftig genug, kommen wir wieder zurück in diese Vault, wo alle Menschen so wohlbehütet aufgewachsen sind, dass die quasi wirklich auch in ihrer Kommunikation sehr vorsichtig sind und sehr, sehr
höflich,
zuvorkommend und höflich miteinander umgehen. Und das ist einfach der komplette Gegensatz zu dem, dass man sich bei der stellenden Bruderschaft halt einfach ständig aufs Maul haut.
Nee, und das liebe ich halt einfach an dieser Serie, wie diese verschiedenen Fraktionen halt aufeinandertreffen mit deren verschiedenen Wertevorstellungen. Das macht Fallout auch so großartig. Das gibt's auch in Skyrim, aber in Fallout ist es noch viel, viel cooler, wie unterschiedlich verschieden die Welt nach dem Untergang durchgedreht ist.
Es ist eben auch so plausibel, weil eben die Lebensrealitäten von den Menschen so isoliert voneinander sind und so unterschiedlicher nicht sein könnten, dass halt da wirklich komplett Extreme aufeinandertreffen, die man in anderen Welten nicht plausibel erklären könnte. Das macht's halt wirklich interessant hier.
Und ich glaube, sonst ist es ja, dass sie einfach selbst sich auf den Weg macht, ähnlich wie in Fallout 3, und wir noch die schöne Türanimation sehen und sie halt aufbricht. Ganz tolle Szene, auch das erinnert mich an Fallout 3 und es ist super für die erste Folge.
Na, genau. Dann kommt sie eben aus dieser Vault raus und man sieht da auch eine sehr schöne Kulisse von der zerstörten Welt, die sie jetzt plötzlich zum ersten Mal betritt. Sie hat ja keine Ahnung, was da draußen wartet. Und vor ihrer Worldtür ist dann quasi gleich mal einfach komplette Wüste. Alles ist zerstört. Überall liegen Knochen auf dem Boden. Und man sieht auch noch versteinerte, so aus Staub bestehende Menschen, die offensichtlich direkt vom Impact der Atombombe gestorben sind. Das sieht so aus, wie man das von so plötzlichen Vulkanausbrüchen kennt, wo dieser heiße Aschesturm die Menschen quasi instant mumifiziert hat oder in Aschefiguren verwandelt hat. Und in genau dieses Szenario tritt sie jetzt raus. Und ja, das ist so schön dekoriert einfach, weißt du, so eine schön dekorierte Szene an der Stelle mit so viel schönen Trümmerteilen und so weiter. Und dann zoomt die Kamera raus und wir sehen eben, dass sie direkt in San Francisco am Pier ist. Und das ist so
Los
der erste,
Angeles oder San Francisco?
Los Angeles am Pier ist. Und das ist so die erste Szene, die in lore-technisch jetzt ein bisschen problematisch für mich war, weil ich mir gedacht habe, okay, so wie das dargestellt wird, müsste die Vault eigentlich direkt mitten im Boneyard sein. Das ist eine Stadt, die wir aus Fallout 1 kennen. Da wurden quasi die Trümmer der Stadt wieder neu bevölkert. Und das ist eine ziemlich Großstadt eigentlich. Und dass sie da so komplett isoliert im Nix ist, ist ungewöhnlich. Aber man könnte sagen, na, vielleicht ist sie irgendwo in einem Randbezirk oder so und geht halt nicht durch die Stadt durch von jetzt an. Kann man schon machen, wenn man will.
Aber wie wir auch wissen, kann es ja auch sein, dass Städte, weil das ja anscheinend nach den Spielen spielt, dass gewisse Städte schon längst nicht mehr existieren. Vor allem, wenn Bethesda sie nicht braucht oder wenn es halt einfach Scherereien drumherum gegeben hat.
Ja, genau, absolut. Das kann natürlich auch sein. Genau, dann
glaube ich. Ich finde es immer schön, wenn sie ihren Okidoki-Spruch von sich gibt. Das ist immer sehr. Der Okidoki-Spruch leitet bei ihr immer ein, wenn sie dann quasi die nächste Etappe ihrer Reise angeht. Das sagt sie kurz vorm Sex. Das sagt sie jetzt auch kurz, bevor sie halt losgeht. Und das sagt sie später auch noch. Ich finde es schön. Das ist dieses eigentlich noch so ein Überbleibsel ihrer Wohlzeit, ne, dass man pragmatisch, optimistisch in die nächste Herausforderung reingeht und die Herausforderungen werden einfach immer alle viel, viel schlimmer.
Ich glaube, das ist ihr Level-Up-Sound.
Ja. Okidoki. Womit wir nämlich zur dritten Figur kommen, der wohl mysteriösesten, und ich habe sehr viele Fragen dazu, was der die letzten 200 Jahre gemacht hat.
Es geht noch mal ganz kurz zurück zur Bruderschaft vorher.
Wie du das aufteilst, ich hätte wahrscheinlich erst komplett Luffy, dann komplett Maximus gemacht und dann komplett den Ghoul, aber lass uns gerne zum Maximus wieder zurückgehen.
Hätte man auch machen können, aber so ist es in der Serie.
Wir müssen uns ein bisschen pilotisch verhalten hier, ne? Genau, ja.
Wir schneiden noch mal kurz zurück zur Brotherhood of Steel, zu der Verhörszene, weil jetzt befindet sich quasi Maximus in so einem alten Flugzeugwrack, einem abgestürzten, mit einem der Ältesten, der ihn hier verhört. Und hinter ihm ist eine Person in einer Powerrüstung, die sehr bedrohlich hin und her stampft. Und ich fand, das ist eine sehr gute Szene mit einer sehr guten Stimmung, einer sehr bedrohlichen Stimmung. Ich finde den Schauspieler von diesem Ältesten total super in der Szene. Der spielt das so ein bisschen weird, aber irgendwie, ich weiß nicht, der hat Charisma auf jeden Fall, aber gleichzeitig auch so ein bisschen bedrohlich, unangenehm, fand ich eine sehr tolle Szene.
Super distanziert, also auch wirklich, der kam mir auch rüber wie so ein Kleriker, ne? Als ob der gerade einfach auch sich nur mit einem Fall beschäftigt und nicht wirklich mit einem Menschen und dass es halt auch für die nur eine Ressource ist und auch, dass die Powerrüstung, dieser Ritter im Hintergrund auch wirklich nicht komplett zu sehen ist, sondern nur so ab der Hüfte und auch, dass da seine Worte auch sehr spärlich eingesetzt werden und ich finde auch, wenn man es auf Englisch guckt und er dann, wenn Maximus halt rumstammelt und dann speak, das ist richtig gut.
Ja, total. Ich habe die Serie ehrlich gesagt nie auf Deutsch gesehen. Ich wüsste gar nicht, wie die Synchro allgemein ist. Ich habe sie auch nur auf Englisch gesehen.
Ja, ich bin gespannt, wie es auf Deutsch ist.
Auf Englisch auf jeden Fall sehr gut hier die Szene gemacht, alles. Ja, genau. Und im Endeffekt wird Maximus verhört und am Anfang sieht so aus, als wollen die ihm jetzt diesen Vorfall entweder anhängen oder zumindest sähe es wirklich so aus, als wäre es gewesen. Aber letztendlich spielt das dann sehr schnell keine Rolle mehr, weil Maximus dann sehr schnell darauf hinwechselt, dass er sich einfach nur dafür bedankt, dass er hier sein darf und dass er sein Leben für die Bruderschaft opfern würde und dass er alles tun würde quasi. Und im Endeffekt wirkt so ein bisschen dieser Älteste in diesem vermeintlichen Angriff auf seinen Mitbruder vielleicht sogar irgendwie Potenzial oder Stärke und sagt, ja, okay, dann übernimmst du jetzt den Posten. So jemanden wie dich können wir brauchen, der anderen Leuten in den Rücken fällt. Und somit wird Maximus quasi befördert, wenn man so will.
Finde ich interessant, nach welchem Moralsystem die leben und ne, Menschen schützen, aber auch gleichzeitig nur der Stärkste überlebt. Sehr, sehr krasse Bruderschaft. Und ich finde auch dieses Ritual, ihn zum Knappen zu machen, ist auch wieder bestialisch brutal, dass der Handrücken der Powerrüstung ihnen in den Rücken eingedrückt wird. Also, wie gesagt, ich spüre anhand jeder Szene, in welcher Welt wir uns gerade befinden.
Ja, und gleichzeitig auch dieses Branding des Tees von seinem neuen Ritter Titus in den Nacken, das quasi wie so eine Inbesitznahme ist, ne? Er gehört jetzt diesem Ritter, der ist jetzt sein Eigentum. Das zeigt auch sehr stark, welchen Wert diese Knappen und diese Rekruten hier für die Bruderschaft haben eigentlich.
Ich finde es ganz cool, weil man auch so ein bisschen auf jeden Fall mit der Erwartung des Spielenden auch spielt, weil letztendlich, wir wollen alle in Fallout endlich so eine Powerrüstung besitzen. Das ist so der große Traum in jedem Teil und ich finde auch, das spürt man in diesem Maximus auch richtig gut, weil er will ja eigentlich nicht nur Knappe sein, er möchte auch selber so eine Rüstung haben. Wie gesagt, deswegen finde ich auch, jede Figur könnte auch einen Spieler, eine Spielerin repräsentieren.
Jo, Ja, genau. Dann nach der Vereidigung von Titus und nachdem er die Aufträge bekommen hat, dass die eben nach einem Mann und einem Hund suchen, einem ehemaligen Enklavenwissenschaftler. Die fliegen dann mit ihren Wertybirds weg, kommt quasi wieder ein Szenenwechsel und jetzt sind wir beim Ghoul, über den du vorher schon reden wolltest.
Und ich habe trotzdem Fragen, wo er die ganzen letzten 100, 200 Jahre gewesen ist, weil entweder war er im Kryoschlaf oder wir wissen gewisse Dinge über Ghule noch nicht. Aber dazu später. Und das ist wieder interessant. Wir haben jetzt einmal dieses Vault-artige 1950er, 40er-Dings, die quasi in so einer Zeitkapsel gelebt haben. Dann haben wir die Bruderschaft, die so ein bisschen der amerikanische Stützpunkt ist. Und dann ist es jetzt so Richtung Ghoul geht immer alles so Richtung Western. Und es ist irgendeine Bande, die auf einen Friedhof geht, wo anscheinend der Besitzer irgendwelche Kreaturen unterhalb der Erde versorgt oder zumindest erntet, weil nämlich auch erwähnt wird, dass der Ghoul, der dort begraben ist, dass immer relativ was von ihm abgeschnitten wird und dass er dann wieder zurück da reingelegt wird. Ich hoffe mal nicht, dass er die 200 Jahre damit verbracht hat, aber auch spätere Folgen widerlegen das auch wieder. Ich finde diese Szene sehr, sehr cool, vor allem auch für den Einstieg oder für die Präsentation dieser wirklich auch sehr, sehr guten Maske. Also so, das ist auch wieder genau diese Ghoul-Maske von diesem früheren Cowboy, auch das ist der Reveal, und dem ganzen Jodelhüte, was immer im Hintergrund gespielt wird, einfach großartig.
Ja, also es wird zumindest angedeutet, dass er da schon mehrere Jahrzehnte mittlerweile verbracht hat. Also wie lange insgesamt, weiß man nicht. Ich habe es auch nicht so ganz verstanden, was das für einen Sinn hat. Wollen die ihn quälen, bestrafen für irgendwas, das er mal getan hat? Oder ist der wirklich so eine Art Nahrungsquelle, weil Ghoul immer wieder alles nachwächst? Ja, ne? Ich glaube auch. Oder vielleicht ein bisschen von beidem, wer weiß.
Vielleicht auch beides, ja. So schließt sich ja nicht gegenseitig aus, ne?
Aber auf jeden Fall wird er jetzt quasi mehr oder weniger gerettet, da die drei, die diesen Friedhof stürmen, wovon einer übrigens einen Junk-Chat dabei hat und den Wächter vor dem Friedhof erstmal oder vor der Stadt, in der Friedhof liegt, erstmal mit einer Babypuppe durchbohrt, was natürlich auch wieder eine sehr schöne Fallout-3-Referenz ist. Aber ja, die befreien den mehr oder weniger, weil sie ein Angebot für ihn haben. Die suchen nämlich jemanden und für diesen jemanden, und es ist zufälligerweise genau der Wissenschaftler, nachdem die Stelle eine Bruderschaft sucht, gibt es gutes Geld und er ist doch so super gut darin, Leute zu finden.
Was ich nicht ganz verstehe, wie die sich das vorgestellt haben oder warum die Situation so hart eskaliert, also ist ein bisschen weird. Wenn ich eine Kreatur ausbuddel, die anscheinend so gefährlich ist, sollte ich mir das vielleicht zweimal überlegen. Aber ne, danke fürs Retten.
Die haben ja dann noch so Angst vor ihm, weil sie denken, vielleicht ist er wild geworden in der Zeit. Das ist ja was, das haben auch die neueren Fallout-Teile eingeführt, dass Ghule durch die radioaktive Strahlung nicht nur eben so im Grunde einfach super krasse Menschen werden, die unendlich lang leben und super robust sind, sondern dass ihre Hirne auch nach und nach durch die Strahlung kaputt gehen können und dann werden sie halt einfach zu Zombies, die in der Welt halt wilde Ghule genannt werden. Und davor haben sie so ein bisschen Angst, dass der wild geworden sein könnte in diesem Loch seit Jahrzehnten. Und dann nehmen die ja so einen Huhn mit, weil das ist auch was, das war mir in der Fallout-Lore neu. Und vielleicht ist es ja auch nur so eine Urban Legend, die man sich in der Fallout-Welt erzählt, regional. Aber die sagen eben so, ja, wilde Ghule können Hühnern nicht widerstehen. Und wenn er aufs Huhn geht, dann müssen wir ihn sofort erschießen.
Die sind voll, die fahren voll auf Kentucky Fried Chicken ab.
Ja, genau. Ja, aber das Huhn überlebt die Szene zum Glück. Dem Huhn geht's gut, keine Sorge. Aber den drei, die den Cowboy ausgraben, dagegen nicht so. Weil im Grunde dienen die drei, wenn wir ehrlich sind, nur einzig und allein dem, dass etabliert wird, was der Cowboy für ein unglaublich cooler und krasser Ghoul ist. Weil der die drei dann quasi so in eine Falle lockt, gegeneinander ausspielt und sie sich dazu bringt, dass sie sich gegenseitig erschießen, weil er so schnell und wendig und cool ist. Und den letzten schießt er dann mit seiner Schrotflinte noch den Kopf weg. Und dann droppt er noch irgend so einen coolen Spruch und dann geht er quasi so von dannen auf diesem schlecht beleuchteten Friedhof in der Nacht.
Andere machen es fürs Geld, aber ich habe einfach Freude am Spiel. Das sind doch diese Zitate. Ich finde auch Maximus' Zitat, dass er halt einfach für die Bruderschaft alles tun würde. Lucy hat immer ihr Okidoki. Und das ist auf jeden Fall ein One-Zitat. Gewitter. Nee, wirklich sehr stark.
Ja, und damit endet auch schon die erste Folge. Wir kriegen im Abspann quasi die Credits, zeigen ja immer noch so stilisierte Szenen. Da sehen wir eben nochmal so ein bisschen die zerstörte Skyline in der Nähe auch von Lucy's Vault. So ein paar Skelette, die noch so aus dem Boden ragen, einfach noch so ein bisschen, um die Stimmung dieser postapokalyptischen Welt einzufangen. Ich glaube, diese Endcredits-Szenen, die haben selten tatsächlich Aussage, aber die letzte in der letzten Folge dafür umso mehr. Aber ja, genau.
Nee, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr guter Auftakt für diese Serie. Und weitere Meinungen dazu, jetzt was den Review-Charakter angeht, könnt ihr, wie gesagt, in unserer Review sehen, aber hier nur zur Analyse.
Genau, finde ich auch. Ein sehr cooler Einstieg für die Serie, war sehr begeistert, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Im Endeffekt werden einfach nur die drei Hauptfiguren eingeführt und das ist eigentlich die ganze Funktion dieser ersten Folge, die eben auch ein bisschen Überlänge hat im Vergleich zu den anderen Folgen. Aber ja, die macht das auch wirklich sehr gut, dass diese Charaktere eingeführt werden. Und ja, gelungener Start auf jeden Fall, würde ich auch sagen.
Und ich hoffe auch für euch ein gelungener Start in dieses Let's Dive Into.
Ja, hoffentlich. Wenn euch dieses Format jetzt gefallen hat und ihr gern mehr davon hören wollt, dann schaut auf Steady vorbei. Dort kriegt ihr auch die anderen 7 Folgen. Die zweite wird in Kürze dort schon erscheinen und dann eben nach und nach die anderen. Wir werden jede Folge durchanalysieren. In Zukunft wird es vor allem auch sehr viele Punkte geben, wo ich sehr tief auch auf die Fallout-Lore eingehen werden muss. Aber ja, auch sehr viele interessante Szenen in sich geschlossen für die Serie. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Freue mich sehr. Wenn euch das hier jetzt gefallen hat, dann liken und abonnieren bitte nicht vergessen auf YouTube und schreibt uns gerne eine positive Review oder gebt uns einfach positive Sterneanzahl. Also keine Minussterne auf Spotify oder in den Podcast-Apps. Und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Tschüss.
Ciao, Leute.